Liebe Gemeinde, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, so sagt man, ist in dieser Welt eine Wende von epochalem Ausmaß geschehen. Sicherlich, wir glauben das auch, oder wir bemühen uns wenigstens darum. Aber, und das ist nun die entscheidende Frage, was hat sich durch diese Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi von den Toten verändert? Ist etwas neu geworden? Oder sind wir nach Ostern nicht dieselben wie zuvor? Ist da nicht vieles beim Alten geblieben? Was bringt diese umstürzende Nachricht in unserem Leben, in unserer Welt in Bewegung? Da wird weiter gelacht und gelästert. Es wird weiter gehasst und gequält, es wird weiter gelitten und gestorben auf dieser Erde, trotz Ostern. Und in unserem Leben, da gibt es oftmals so zwei Bereiche. Und diese beiden Bereiche haben oftmals wenig miteinander zu tun. In dem einen Bereich, da singen wir, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und im anderen sagen wir, man muss eben sehen, wie man sich durchschlägt. In dem einen Bereich, da wird Geld verdient, und in dem anderen Bereich, da wird Gott verdient. Das, was wir von Ostern her wissen, das bleibt manchmal eingegrenzt auf einen äußeren Bereich und dringt nicht zum Inneren durch. Und darum bleibt so manches beim Alten. Darum geht es jedes Jahr weiter im alten Trott, auch nach Ostern. Der Bibeltext aus dem 21. Kapitel des Johannesevangeliums hat nur eine Absicht. Er will die Auferstehung Jesu Christi in unseren Alltag bringen. Da sehen wir in dieser Geschichte die Jünger Jesu in genau der gleichen Verlegenheit. Der Auferstandene, der hat mit ihrem Alltag wenig zu tun. Und so bleibt zunächst alles beim Alten. Simon Petrus sagt zu den anderen Jüngern, ich will fischen gehen. Und die anderen fügen hinzu, so wollen wir mit dir gehen. Das sind die Jünger im Alltag nach Ostern. Ich will fischen gehen. Man muss doch sehen, wie man sein täglich Brot verdient. Sie wussten zwar, dass der Herr auferstanden ist, sie wussten, dass er lebt, er hatte sich ihnen gezeigt. Johannes schreibt hier im 21. Kapitel, dass es schon das dritte Mal war, dass Jesus nach seiner Auferstehung sich den Jüngern offenbarte. Aber dieser Osterglaube, der hatte sich wenig in ihren Alltag hinein fortgesetzt. Und gerade dort möchte er sich doch verwirklichen. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. So begrüßen wir uns in den Ostergottesdiensten. Aber wie ist das bei uns? Wie war das bei den Jüngern damals? Als sie die Boote startklar machten und ihre Netze ordneten, rausfuhren auf den See Genezareth zum nächtlichen Fischfang, da dachten sie, wir müssen eben sehen, wie wir durchkommen. Und nun tritt der Auferstandene in ihren Alltag. Er schlägt die Brücke von der Ostergewissheit in den Montag, in den Dienstag, in alle Alltage der Woche hinein. Dieses 21. Kapitel des Johannesevangeliums, ein Ausleger hat es einmal genannt, einen heiligen Nachtrag. Johannes hatte sein Kapitel, sein Evangelium, schon mit dem 20. Kapitel abgeschlossen, wo er geschrieben hat, all diese Geschichten sind geschrieben, dass ihr glaubt, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dass er der Herr ist, der Sohn Gottes, und im Glauben an ihn das ewige Leben habt. Und dann hat er sich noch einmal hingesetzt und hat noch einmal so als einen heiligen Nachtrag dieses 21. Kapitel des Johannesevangeliums geschrieben. Und ein Ausleger hat darauf aufmerksam gemacht, dass hier die ersten Christen ihren Alltag mit dem Auferstandenen geschildert haben. Und darum lohnt es sich auch für uns, dieses letzte Kapitel des Johannesevangeliums aufzuschlagen und die dort sichtbar werdenden Linien bis in unsere Gegenwart hinein auszuziehen. Und dabei werden wir erkennen, dass die einzelnen Schritte hier voller Hintergründigkeiten sind und sich hier uns eine Dimension eröffnet, die uns sonst verschlossen ist. Diese Geschichte beginnt damit, dass Jesus zu den Jüngern sagt: Ich will fischen gehen. Und so taucht er ohne weitere Erwartungen in seinen Alltag. Und dann geschieht das Wunder. Als es aber schon Morgen wurde, steht Jesus am Ufer. Ich will fischen gehen. Ziehen wir doch einmal diese Linie in unseren Alltag hinein aus. Was heißt das denn für uns? Für die Schüler, die sind nach den Osterferien schon wieder eine Woche in der Schule. Das ist ihr Alltag. Wenn wir jetzt den Marc fragen würden, wie sieht denn dein Alltag aus? Er würde vielleicht sagen, naja, da sitze ich wieder jeden Tag an meinem Rechner und erledige die Aufgaben. Ist es so? Stimmt, ne? Wir könnten das ergänzen und könnten auch sagen, naja, der nächste Arztbesuch steht an, der nächste Einkauf muss erledigt werden, die Zimmer müssen nochmal durchgesaugt werden, die Kleider müssen weggeräumt werden, die Kundenbesuche halten mich in Schach, ein Schwung neuer Anträge ist auf meinen Schreibtisch gekommen, die Waschmaschine läuft und so weiter. Unser Alltag. Ich will fischen gehen. Als es aber schon Morgen wurde, da steht Jesus am Ufer. Und liebe Gemeinde, warum sollte dieses Wunder nicht auch bei uns geschehen, wie es einst die Jünger Jesu am See Tiberias erfahren haben? Dass der Auferstandene mitten in unseren Alltag hineintritt. An unseren Schreibtisch, an unseren Herd, in unsere Praxisräume, in die Schulzimmer. Als es aber schon Morgen wurde, steht Jesus am Ufer. Der Auferstandene mitten in unserem Alltag. Und wenn das geschehen würde, würde mit Sicherheit nicht alles beim Alten bleiben. Es sind hier zwei Erfahrungen, die die Jünger mit ihrem Herrn im Alltag ihres Lebens gemacht haben. Erstens, Jesus begegnen. Er hilft durch sein Wort. Ich will fischen gehen, sagt Simon Petrus. So folgen ihm andere Jünger und sie gehen ihrer täglichen Hantierung nach wie eh und je. Und gleichzeitig erfahren sie, wie sehr das tägliche Tun von Rückschlägen und Enttäuschungen begleitet ist, von Müdewerden und von Resignation. In der ganzen Nacht fingen sie nichts. Und diese Erfahrung hat sich seit jenen Tagen nicht geändert. Liebe Gemeinde, das kennen wir doch auch. Arbeit, die man routinemäßig tut, aber in der man so recht keinen Sinn mehr sieht, keine Perspektive mehr hat und keine Befriedigung erfährt. Das kennen wir doch auch. Kinder, die sich so ganz anders entwickelt haben, als die Eltern es sich vorgestellt haben. Ehen, die in Sprachlosigkeit und Langeweile das dahinöden. Das kennen wir auch. Kollegen, die einem auf die Nerven gehen, Mitarbeiter, an denen man sich reibt, eine Hausgemeinschaft, die einem schwer zu tragen gibt. Ich will fischen gehen, und sie gingen hinaus und traten in das Schiff, und in derselben Nacht fingen sie nichts. So war das damals, so ist das heute. Man arbeitet und arbeitet und vieles lässt doch nur ein tiefes Unbefriedigtsein zurück. Es erscheint einem manches so schrecklich sinnlos. Und dabei ist dieses Gefühl der inneren Leere unabhängig vom Besitz und Kontostand. Wenn wir uns auch äußerlich viele Wünsche erfüllen können, kann unser Leben im Innersten leer und unerfüllt sein. Und in derselben Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Sie erkannten ihn nicht. Seltsam. Der Auferstandene war ihnen schon zweimal begegnet. Warum erkennen sie ihn nicht? Einmal war er den Jüngern begegnet, als Thomas nicht dabei war, dann noch ein zweites Mal, als Thomas dabei war. Der wollte den sicheren Beweis haben, dass es wirklich Jesus ist. Und der Auferstandene sagt zu ihm: Sieh meine Seite und lege deine Hände in meine Nägelmale. Und Thomas kniet vor ihm nieder und sagt: Mein Herr und mein Gott. Und jetzt begegnet ihnen Jesus wieder. Und so weit ist die Entfernung nicht, vom Boot bis zum Ufer des Sees. Warum erkennen sie ihn nicht? Vielleicht, weil sie gar nicht mit ihm gerechnet haben. Dass Jesus ihnen mitten in ihrem Alltag begegnen können. Aber dann dringt die Stimme des Auferstandenen zu den mutlosen Jüngern. Werft das Netz aus zur Rechten des Schiffes, so werdet ihr etwas fangen. Die Stimme des Herrn erreicht die Jünger, die im Meer der Alltäglichkeit unterwegs sind. Er hat dieses Meer ja schon durchschritten. Er ist schon eingegangen in die Welt seines Vaters. Jesus hat die Tiefe des Todes durchlitten und er steht jetzt als der Auferstandene am Ufer der ewigen Welt und sendet sein Wort aus über das Meer der Zeit. Werft euer Netz aus. Hört auf mein Wort. Werft euer Netz aus. Was heißt das denn für uns, liebe Gemeinde? Ich möchte antworten mit einem Wort aus dem Kolosserbrief des Apostel Paulus. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Oder nochmal anders gesagt, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Werft euer Netz aus. Das will doch sagen, seht euer tägliches Tun nicht einfach als ein notwendiges Übel an, als ein Soll, das man zu erfüllen hat, um an Geld zu kommen, sondern als eine Berufung, als ein Auftrag von Gott, den wir in seinem Namen zu seiner Ehre und zum Wohl des Menschen zu erfüllen haben. Und wer so an seinen Alltag herangeht, der muss nicht nur an den schmerzlichen Enttäuschungen hängen bleiben, die vergeblich gearbeiteten Tage oder Nächte hochrechnen, sondern er darf sich immer wieder über einen Fang freuen, so wie damals die Jünger am See Genezareth. Wie kann denn bei uns heute so ein Fang aussehen? Da gelingt einem etwas wider allem Erwarten. Da, wo man es schon gar nicht mehr für möglich gehalten hatte, kann einem Menschen geholfen werden. Da geht auf einmal eine Tür auf, die fest verschlossen war. Da löst sich eine Spannung, die unerträglich war, eine neue Perspektive eröffnet sich. So oder ähnlich können heute in unserem Alltag unsere Fänge aussehen. Aber nun weitet sich an dieser Stelle unser Text und gibt uns eine Dimension frei, die weit über unser kleines persönliches Leben und unseren persönlichen Glauben hinausreicht. Das Schiff, in dem die Jünger unterwegs sind. Ist das nicht auch ein Bild für die Gemeinde Jesu Christi, die mitten im Meer der Völker unterwegs ist, dem Morgenglanz der Ewigkeit entgegen? Man nennt doch das Langhaus einer Kirche nicht von ungefähr das Schiff. Oder in einem alten Lied heißt es, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und als Glieder der Gemeinde Jesu wissen wir auch etwas von den Stürmen, durch die dieses Schiff seinen Weg suchen muss. Auch von den scheinbaren Erfolglosigkeiten, die sich so lähmend auf die Menschen im Schiff der Gemeinde legen. Wir wissen etwas von leeren Netzen. Wir kennen auch die vergeblichen Gänge, die Besuche und die Gespräche, die nichts bringen, unser Zeugnis, das ungehört verhallt. Der Zeugendienst für den Auferstandenen ist ja nicht ein Weg, der von einem Erfolg zum anderen führt. Er bleibt oft genug belastet von der ständigen Anfechtung, dass im Grunde so vieles umsonst erscheint. Und in derselben Nacht fingen sie nichts. Doch dann gilt auch im übertragenen Sinne für uns, als es aber schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Auch wenn wir ihn nicht erkennen, wie ihn damals die Jünger am See Genezareth erkannt haben, doch dringt sein Wort über das Meer. Lasst euch nicht entmutigen. Werft euer Netz aus zur Rechten des Bootes und ihr werdet etwas fangen. Es gibt die Anfechtung der vergeblichen Arbeit damals und heute. Aber ebenso gibt es die Verheißung des vollen Netzes. Und Simon zog das Netz auf das Land voller großer Fische. 153. Eine merkwürdige Zahl. Warum überliefert uns Johannes ausgerechnet diese Zahl, 153 große Fische? Interpreten haben errechnet, dass 153 die Summe der Zahlen von 1 bis 17 ist. Und 17 verschiedene Völker werden auch in der Apostelgeschichte Kapitel 2 bei dem Pfingstgeschehen in Jerusalem genannt. Ist das so nicht auch ein verborgener Hinweis auf die Fülle der Menschen, die am Ende der Zeit ihre Knie beugen und die bekennen werden, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters? 153. Das bedeutet doch auch, Gott führt sein Werk zum Ziel, durch Sturm und Wellen, durch Nacht und Nebel, durch Enttäuschungen und durch Anfeindungen hindurch. Und darum dürfen auch wir bei der Arbeit bleiben, denn wir wissen, dass es nicht vergeblich ist, weil Jesus am Ufer steht. Und wir wollen es einander so zurufen, wie es in unserer Geschichte der eine Jünger den anderen Jüngern zugerufen hat. Es ist der Herr, Johannes. Er erkennt ihn als Ersten. Es ist der Herr. Er ist da, der Auferstandene und der Lebendige. Er ist da, wenn wir ängstlich vor einer Tür stehen und einen Besuch machen wollen. Er ist da, wenn wir über die Arbeit der Berge nicht mehr hinaussehen. Er ist da, wenn wir es mit schwierigen Menschen zu tun haben. Er ist auch da, wenn wir selber mit uns nicht mehr so richtig zurechtkommen. Er ist da. Auch wenn unsere letzte Stunde gekommen ist, ist er da. Und das dürfen wir einander und auch anderen immer wieder zurufen. Der Herr, er steht am Ufer. Er hat uns nicht verlassen, er ist da und er hilft uns durch sein Wort. Und ein zweiter kurzer Gedanke, bevor wir das Abendmahl miteinander feiern. Jesus begegnen. Er stärkt uns durch sein Mahl. Kommt und haltet das Mahl, so spricht der auferstandene Herr, als die Jünger das Netz ans Ufer gezogen haben. Kommt, es ist alles bereit. Und so werden auch wir eingeladen zum Mahl unseres Herrn immer wieder aufs Neue. Wenn Jesus uns einen Auftrag gibt und uns anweist, das Netz auszuwerfen, dann hat er auch schon den Tisch zur Stärkung gedeckt. Mit den Aufgaben gibt er auch die Gaben. Kommt und haltet das Mahl. Im Wort und im Mahl begegnet uns der auferstandene Herr und lädt uns ein zur Gemeinschaft mit ihm, zur Teilhabe an seinen Gaben. Nehmt und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Nehmt hin und trinkt. Das ist mein Blut des Neuen Testaments, für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Brot und Kelch. So lesen wir in den ersten drei Evangelien und bei Paulus. Brot und Fisch, so berichtet es Johannes. Und es klingt fast wie dieselben Worte zur Einsetzung des Abendmahls. Jesus nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Brot und Fisch, wiederum einer der hintergründigen Züge in dieser Geschichte. Schon in den Verfolgungszeit der ersten Christenheit im römischen Weltreich war der Fisch das Erkennungszeichen der Christen. Wenn an einem Haus ein Fischsymbol war, dann wohnten dort Christen oder versammelten sich zum Gottesdienst. Wo in den Katakomben Roms ein Sarg mit einem Fisch gekennzeichnet ist, dann ruht dort ein Glied der christlichen Gemeinde. Die fünf Buchstaben des griechischen Wortes Ichthys ins Deutsche übertragen: Jesus Christus, Gottes Sohn, der Retter. Kommt und haltet das Mahl. Kommt, es ist alles bereit. So umschließt die Gegenwart des auferstandenen Christus das Leben und den Weg der Seinen. Und durch alle Enttäuschungen und durch Mutlosigkeiten hindurch will er uns führen bis zu jenem großen Abendmahl, an dem er alle, die ihm nachfolgen, als Gäste an seinem Tisch haben wird. Kommt, es ist alles bereit, nehmt hin und esset. Der Auferstandene und unser Alltag. Der Auferstandene und der Weg seiner Gemeinde. Und so eng hängt das beides zusammen. Und als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer und spricht: Kommt und haltet das Mahl. Amen.